Und dann muss man eines wissen in Partnerschaften. Eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir haben, ist zum einen das Reden in der richtigen Situation. Und die zweite Voraussetzung für eine gute Partnerschaft ist es manchmal, die Klappe zu halten und zu schweigen.
Semikolon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen.
Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast, dem Semikolon Project Podcast. Bei mir geht es heute um Liebe. Vielleicht kennst du das auch, du gehst eine Beziehung ein und alles läuft super und dann heißt es irgendwann, ey, du bist total der nette Typ, aber mit deiner Krankheit oder mit deiner Macke, da komme ich nicht klar und schon ist die Beziehung nach kurzer Zeit zu Ende. Das habe ich ein paar Mal erlebt. Wir wollen heute über Liebe sprechen und zwar, wie gelingt Liebe, auch wenn der Partner nicht perfekt ist. Ich freue mich auf Dr. Wolfgang Krüger, der zum vierten Mal im Semikolon Project Podcast ist. Ich freue mich mit dir, Wolfgang, heute über das Thema, wie gelingt Liebe, auch wenn der Partner nicht perfekt ist, zu sprechen.
Hallo und schönen Dank.
Ich glaube, das Vorstellen, das schenken wir uns, das hast du jetzt dreimal gemacht und wer dich nicht kennt, der muss halt die alten Folgen nochmal hören. Lass uns gleich einsteigen. Ich habe gerade die Geschichte schon erzählt. Ich gehe in eine Beziehung ein mit meiner Erkrankung, mit meinem Rucksack. Die Frau, die ich getroffen habe oder die ich vorher gedatet habe, sagt, du, alles gar kein Problem. Es geht ja gar nicht um die Krankheit, es geht um dich. Dann gehe ich in eine Beziehung mit der Person ein, stelle dann fest, hey, das ist alles ganz toll, das läuft. Dann taucht irgendwann die Krankheit mit ihren negativen Seiten auf und die Partnerin sagt, ey, du bist echt ein total netter Kerl, aber eine Beziehung mit dir und mit der Krankheit, um Gottes Willen. Und dann?
Ich bringe mal den Normalzustand. Der Normalzustand ist der, dass ich am Anfang unendlich verliebt bin und diese Verliebtheitsphase hält eine Zeit lang an und dann wird es schwieriger. Dann bekomme ich Zweifel, dann gibt es die ersten Konflikte. Ich bin enttäuscht, desillusioniert und das ist gewissermaßen normal. Also, dass dieser Honeymoon irgendwann zu Ende ist. Und Trennungen sind dann natürlich schrecklich. Die meisten Beziehungen gehen dann in irgendeiner Weise weiter, aber sie schleppen sich etwas dahin. Beide ziehen sich etwas zurück in ihren eigenen Schützengraben und wollen sich zwar nicht trennen, aber das Feuer der Leidenschaft ist vorbei. Und dann ist die Frage, was mache ich dann? Also wie kann ich eine Beziehung, die so gedämpft verläuft, wie kann ich die wieder so verbessern, dass ich das Gefühl habe, ich bin gerne mit dem anderen zusammen?
Wir wünschen uns aber doch alle, dass dieses Honeymoon, dieses Bauchkribbeln, dass das für immer bleibt und nicht, dass das irgendwann absackt und die Beziehung zur Normalität wird.
Wir wünschen uns etwas unendlich Schwieriges. Wir wünschen uns zum einen, dass ich mit dem anderen den Alltag verbringe, mit ihm kooperiere. Also all das, was Sicherheit bedeutet, Beständigkeit, das ist das, was die Eltern und Großeltern erwartet haben, also die Alltagsbewältigung. Gleichzeitig möchte ich aber auch immer wieder Herzklopfen haben und möchte das Gefühl haben, ich bin gerne mit dem anderen zusammen. Und das ist naturgemäß schwierig. Und dann werde ich nach ein, zwei Jahren in der Situation sein, dass ich spüre, die Luft ist eigentlich raus. Die Sache ist irgendwo doch relativ verflacht. So. Und an der Stelle schlage ich vor, dass man eine Fantasiereise macht. Weil das Dumme ist, dieser Vorgang passiert quasi lautlos. Also ich gewöhne mich fast etwas daran, weil ich mich nicht ständig über den anderen ärgern kann. Und dann bin ich zunächst mal verwirrt, weil ich die Orientierung verliere. Um eine Orientierung in der Partnerschaft zu haben, bräuchte ich etwas Abstand. Und dann müsste ich mich mal zurückziehen und müsste so eine Fantasiereise machen, wo ich mir vorstelle, als ob ich einen Film drehen würde, wie stelle ich mir eigentlich eine Partnerschaft vor? Also im Gespräch, im Alltag, beim Verreisen, in der Erotik, in der Freizeit, wie stelle ich mir das vor? Und werde dann natürlich feststellen, dass es manche Dinge gibt, die entsprechen dem, sonst wären wir nicht mehr zusammen. Aber es gibt viele Dinge, da gibt's einen großen Abstand. Und dann müsste ich mir überlegen, wie ist das eigentlich gekommen? Also seit wann ist das der Fall? Wann hat sich das verschlechtert? Gab es gewisse Belastungssituationen? Zum Beispiel, wir haben Kinder bekommen, gab es einen Umzug, gab es Krankheiten, gab es Belastungssituationen? Und wer trägt da welchen Anteil? Und das eigentliche Problem ist, wenn ich das mal mache, dann bin ich anschließend richtig aufgebracht durcheinander. Also ich bin emotional richtig in einer Stimmung, wo ich gerne auf den anderen zugehen würde, um ihm zu sagen, das musst du ändern, weil ich im Wesentlichen das Gefühl haben werde, dass der andere jetzt gewisse Sachen ändern muss. Und wenn ich das mache, wo ich so auf den anderen zurausche, mit diesem Tempo und mit diesen vielen Ansprüchen, die ich habe, wird der andere im Normalfalle sich wegducken, weil das ist im Grunde wie eine Riesenwelle, die dann auf den zukommt, wird sich im Grunde wehren, wird instinktiv versuchen, mir dann mehr die Schuld zu geben, also wird mich dann attackieren und die Situation ist dann verspielt. Und deshalb rate ich, dass man die Fantasiereise macht und anschließend aber erstmal innehält. Und dann muss man eines wissen in Partnerschaften. Eine der wichtigsten Fähigkeiten, die wir haben, ist zum einen das Reden in der richtigen Situation. Und die zweite Voraussetzung für eine gute Partnerschaft ist es, manchmal die Klappe zu halten und zu schweigen. So. Und das empfehle ich, dass man zunächst einmal schweigt, weil das Schweigen, wenn ich so innerlich so angefüllt bin, so angetriggert, so Gefühle habe, Ideen habe, Fantasien habe, dann ist das Schweigen ausgesprochen kraftvoll, weil der andere das merkt. Also ich rede dann mit meiner Ausstrahlung. Der andere kriegt mit, dass ich plötzlich viel wacher bin, dass ich viel energiegeladener quasi bin, dass ich da durch die Küche laufe. Der weiß gar nicht, was passiert. Aber ich habe ja quasi jahrelang darüber gesprochen, was ich anders haben möchte. Und es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass das dann passiert, also dass der andere plötzlich viel achtsamer wird, weil der quasi aus der Vernachlässigung des Lebens, dass der quasi sich keine Gedanken gemacht hat, das endet in dem Moment. Das ist so die erste Phase.
Lass uns noch mal ganz kurz auf Krankheiten eingehen. Ich glaube, wenn eine Krankheit in einer Beziehung entsteht oder sich entwickelt, ist es, glaube ich, für die Person einfacher, weil die erleben diesen Verlauf ja zusammen, wie sich so eine Krankheit ausbreitet und so weiter. Jetzt gehe ich mit einer Krankheit in eine Beziehung und sage, ich habe Depression und leide an Panikstörung. Das ist das, was ich in meinem Rucksack habe. Die Partnerin in dem Fall sagt, du, kein Problem, ich komme damit klar, ich bin eine starke Persönlichkeit, weiß aber eigentlich ja gar nicht, was sie sich da antut, sage ich mal, oder beziehungsweise was diese Krankheit eigentlich bedeutet und sagt eigentlich ja zu mir, zu dem Menschen, geht dann diese Beziehung ein und stellt dann fest, ups, diese Krankheit ist ja doch viel, viel größer als gedacht. Und dann verabschiedet sie sich aus dieser Beziehung. Oder das kann dann natürlich auch dann der männliche Part sein. Ich finde, das ist ja schon mal eine ganz, ganz schwere Geschichte. Das heißt, beim Daten ehrlich sein und dann natürlich hoffen, dass die PartnerInnen dann auch den Weg gemeinsam mit mir geht.
Was ich zunächst mal immer empfehle, ist, dass man sich beim Kennenlernen Zeit lässt. So dass man nicht nur die positiven Seiten, sondern auch die Schwierigkeiten, die Probleme des anderen kennenlernt, und zwar im Alltag kennenlernt. Und ich plädiere zum Teil sogar dafür, dass man sich mit unter 2 Monate Zeit lassen kann. Wir haben heute die Tendenz, gerade in den Partnerschaftsportalen, wenn man an Tinder denkt, dass das alles relativ schnell verläuft. Und das ist ja auch die Vorstellung der romantischen Liebe, dass man sehr schnell vom Blitz getroffen ist und das Gefühl hat, ich muss unbedingt diese Beziehung eingehen. Aber das Problem ist, dass ich dann irgendwann doch bemerke, dass der andere bestimmte Probleme hat, Eigenheiten oder Krankheiten hat, mit denen ich gar nicht gut umgehen kann. Und wenn ich mir Zeit lasse, dann werde ich natürlich, wenn der andere die Krankheit mitbringt, werde ich natürlich merken, welche Bedeutung hat das, welche Relevanz. Und da muss ich möglichst fast von morgens bis abends mal mit dem anderen zusammen sein. Also Radtouren machen, Wanderungen machen, mit dem eine Wohnung zusammen sanieren oder, sagen wir mal, viele Veranstaltungen mitmachen. Und dann bekomme ich mit, welche Bedeutung eine solche Krankheit auch mit dem Betreffenden hat. Und dann werde ich sehen, ob ich das tragen kann, ob ich mich damit arrangieren kann. Es gibt ja Krankheiten, die mehr oder minder lautlos verlaufen, also wo der andere das gar nicht mitbekommt. Es gibt aber auch Krankheiten, wo das im Alltag eine Rolle spielt. Ja, ich selber habe eine Rückenerkrankung und meine Partnerin hat mich relativ am Anfang gefragt, sag mal, was ist das und welche Auswirkungen hat das? Ja, das haben wir besprochen und das war dann im Grunde klar. Und das hat dann in der Partnerschaft nie mehr eine Rolle gespielt, aber solche Dinge sollten möglichst geklärt werden.
Zum Thema Probezeit, du hast ja gesagt, auch in den vergangenen Episoden schon 2 bis 3 Monate. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir lernen uns über Tinder oder was auch immer es da gibt, kennen, treffen diese Person und sind dann ja im Endeffekt gleich verliebt. Wir nehmen uns ja gar keine Zeit mehr. Das geht ja alles relativ schnell. Und schon sind wir zusammen und sagen, so, jetzt wollen wir die Familie kennenlernen, die Kinder kennenlernen, alles, was dazugehört. Wie sieht so eine Probezeit aus? Ist es erstmal auf freundschaftlicher Basis, dass ich erstmal mit der Person essen gehe, dann vielleicht mal spazieren gehe und mich dann wieder von der Person verabschiede abends oder nachmittags und ich mich dann wieder neu verabrede?
Ich will noch was zum Thema Krankheiten sagen. Wie gesagt, es gibt Krankheiten, die mehr in das Leben, quasi das gemeinsame Leben eingreifen. Andere Krankheiten verlaufen lautlos. Das haben wir auch bei psychischen Problemen. Wenn jemand eine Depression hat, Stimmungsschwankungen hat, Angstzustände hat, ja, das ist sehr unterschiedlich im Grunde, wie sich das quasi auf die Partnerschaft auswirkt. Und unterschiedlich ist es natürlich auch, mit wem ich dann zusammen bin. Es gibt zum Beispiel Menschen, vor allem Frauen, die eher eine Helfertendenz haben, die sich also keineswegs abgeschreckt fühlen, wenn eine Krankheit besteht, sondern die dann bei einer Krankheit dem Betreffenden beistehen, wo man das Gefühl hat, die Krankheit wird dann zu einer gemeinsamen Aufgabe. Ja, das ist also quasi sehr unterschiedlich. Und mit der Probezeit ist eigentlich gemeint, dass man durchaus eine Beziehung eingehen kann. Es gibt ja viele Partnerschaften, die so beginnen, dass man das Gefühl hat, man findet den anderen toll, aber es gibt bestimmte Eigenschaften, wo man rätselt, wo man nicht ganz genau weiß, was hat das jetzt im Alltag zu bedeuten. Und man könnte noch so lange mit dem anderen jetzt immer wieder mal freundschaftlich zusammen sein, man kann das nicht einschätzen. Und dann kann es eine Möglichkeit sein, dass ich eine Partnerschaft eingehe und mir sage, die ersten Monate dieser Partnerschaft sind gewissermaßen eine Probezeit, wo man sich immer noch trennen kann, ohne dass ich riesige Schuldgefühle haben muss. Eine Trennung ist immer schwierig für beide Beteiligten. Aber ich habe in den ersten Monaten, kann ich immer noch sagen, Entschuldigung, ich habe dich nicht genau genug gekannt und ich habe gesehen, du bist ein toller Mensch, du hast Eigenschaften, ich komme damit nicht klar. Diese Option ist immer möglich.
Das heißt, in den ersten Monaten noch gar nicht so viel in die Beziehung rein investieren.
Das ist schwierig, weil ich natürlich häufig, wenn ich verliebt bin, unendlich erleichtert bin und habe das Gefühl, ich habe den oder die des Lebens gefunden. Und dann stelle ich sie dem Freundeskreis vor, den Eltern vor. Möglicherweise bekommt der andere die Wohnungsschlüssel. Also es ist ja doch unendlich viel, was man investiert und wo man vor allem Vertrauen investiert in diese Beziehung. Der andere wird zum Schwerpunkt meines Lebens und deshalb ist eine Trennung immer dann eine Katastrophe. Aber es kann manchmal sinnvoller sein, dass man sich dann trennt, als dass eine Beziehung sich jahrelang dahin schleppt.
Das wollen wir, glaube ich, gar nicht wahrhaben, wenn wir merken, Mensch, das funktioniert nicht. Also mir geht es zumindest so. Dann gucke ich ja schon, was ist an der Person positiv. Und ich weiß aber eigentlich, dass mich 10 Dinge stören, die mich extrem stören. Aber ich sehe dann halt immer noch das Positive und halte an diesem Positiven fest. Und irgendwann sage ich, nee, das kann ich nicht mehr, weil das Negativ, also diese 10 oder 12 Punkte, die sich dann vielleicht auch vermehrt haben, doch stärker sind als diese positiven Dinge.
Wir leben ja eigentlich in einer wunderbaren Situation. Es gibt Zahlen, dass innerhalb der letzten 30 Jahre die durchschnittliche Ehedauer um 3 Jahre und 7 Monate gestiegen ist. Fast jedes Jahr steigt die durchschnittliche Ehedauer. Das heißt, wir leben in einer Zeit einer großen Beständigkeit, was, glaube ich, daran liegt, dass wir zum einen das Zusammensein sehr wertschätzen und zum anderen aber haben wir besser gelernt, Partnerschaften zu führen. Ich glaube, dass die Zufriedenheit in Ehen und in Partnerschaften viel höher ist, als das noch bei unseren Eltern und Großeltern der Fall war. Und insofern kann man sich in den meisten Fällen auf eine Beziehung einlassen, in der Hoffnung, dass das möglichst mindestens 10 Jahre hält.
Ja gut, dass eine Beziehung ein Leben lang hält, das ist natürlich auch utopisch, glaube ich, in der heutigen Zeit oder eher selten in der heutigen Zeit.
Naja, wir haben jetzt eine Durchschnittsdauer von Ehen von über 13 Jahren, was bedeutet, es gibt ja auch Beziehungen, die schneller auseinandergehen. Das heißt, dass die Beziehung mehr als 20 Jahre besteht, da besteht eine begründete Hoffnung und das ist heute doch eine relativ lange Zeit.
Wie ist es in einer Beziehung, wenn man sich nichts mehr zu sagen hat? Also, was du ja vorhin auch schon sagtest, zu Anfang sprudelt das alles, alles will raus. Ich will der Partnerin alles erzählen und die soll alles wissen und ich will auch ganz viel erfahren. Aber das ist dann ja, irgendwann wird es ja weniger. Was passiert dann?
Ich muss mir ja eine Frage stellen. Wie ist das eigentlich gekommen? Und am Anfang war es ja wahrscheinlich völlig anders. Da haben wir alles miteinander beredet, man hat dem anderen alles erzählt, man ist in der Erotik, man ist übereinander hergefallen. Das heißt, da gab es ein großes Interesse. Und was ist da passiert? Jetzt könnte man natürlich den Vorschlag machen, dass man mit dem Partner einmal darüber redet. Und das ist in den meisten Fällen schwierig, weil der andere, wenn ich jetzt meine Version bringe, was da passiert ist, sich relativ schnell angegriffen fühlt. Und deshalb empfehle ich immer, dass man zunächst einmal, bevor man ein großes Gespräch führt, sogenannte Reparaturmaßnahmen durchführt, weil wir das Problem haben, sobald wir voneinander enttäuscht sind, dass man sich zurückzieht, dass man nicht mehr so viel in die Beziehung investiert. Das heißt, das, was wir haben bei einem Haus, würde man sagen, wir haben einen Reparaturstau. Wir haben nicht darauf geachtet, dass das Dach dicht ist, dass die Fenster gestrichen werden. Man müsste wieder beginnen, mal mehr zu gucken, was tut dem Partner gut. Und oft höre ich dann von Frauen, dass das ungerecht wäre, dass sie immer das Gefühl haben, sie müssten sich jetzt um die Partnerschaft kümmern. Aber es gibt einen Grundsatz, nämlich derjenige, der eine Veränderung haben will, muss zunächst mal anfangen, etwas mehr in diese Beziehung zu investieren, dass die Stimmung wieder, die Wertschätzung, das Gefühl, dass diese Beziehung etwas Wertvolles ist, das muss zunächst mal steigen. Und wenn ich das erreicht habe, dann könnte ich mich hinsetzen und mit dem anderen reden. Und reden würde dann bedeuten, dass ich nicht alles auf den Tisch packe, das überfordert jeden in der Partnerschaft, sondern dass ich mal die wichtigsten Punkte nehme und am Ende schlage ich mal vor, dass man eine Win-Win-Situation anstrebt, dass man dem Partner sagt, ich mache dir einen Vorschlag, ich verändere eine Situation, die dir wichtig ist, wenn du das auch machst. Und solche Vorschläge können eine Beziehung dann wirklich wieder in Gang bringen.
Macht es Sinn, dass ich mit meiner Partnerin Termine vereinbare, dass ich sage, ich möchte heute Abend um 18.30 Uhr mit dir über das und das Thema sprechen, dass die Partnerin sich schon mal darauf vorbereiten kann, dass wir dann in dieses Gespräch gehen, ohne Handy, ohne Musik, ohne Fernsehen und dann halt über diese Themen, die ich dann halt vorgeschlagen habe, sprechen?
Das macht Sinn. Es macht vor allem Sinn, dass man sich darauf vorbereitet, innerlich, nicht? Dass ich spazieren gehe, mir überlege, was sage ich, was kann der Partner sagen. Ich sollte das nicht zu sehr im Affekt machen, sondern ich brauche für solche Gespräche einen großen Mut. Ich brauche eine gewisse Entschlossenheit, eine gewisse Offenheit. Ich brauche aber auch etwas Verstand, dass ich immer noch spüre, wie kommt denn das, was ich sage, eigentlich beim Partner an, kann der das eigentlich bearbeiten? Solche Dinge sollte ich tatsächlich planen. Und wir haben ja seit den 70er Jahren den Brauch, dass man sich in Partnerschaften zusammensetzt, dass man einmal die Woche miteinander redet. Ich finde solche Termine wunderbar, weil das gerade dann, wenn beide viel zu tun haben, wenn man Kinder hat, dann kann das sehr leicht hinten runterfallen, dass man ausreichend miteinander spricht.
Aber was heißt denn überhaupt reden? Viele sagen ja wahrscheinlich, ja, wenn wir zusammen Abendbrot essen, dann reden wir. Wenn wir Mittag essen, reden wir. Bevor wir ins Bett gehen, reden wir. Aber das ist ja im Endeffekt nur Smalltalk. Der bringt uns ja in der Beziehung nicht weiter.
Na, es geht vor allem darum, dass ich den anderen frage, sag mal, wie geht es dir mit mir in dieser Partnerschaft? Was möchtest du wirklich anders haben? Warum ziehst du dich manchmal zurück? Was juckt dich eigentlich? Was sind die wichtigsten Dinge? Was müsste ich tun, damit du in der Partnerschaft glücklich bist? Also es geht sehr viel um Enttäuschung, um Kränkung, um Gefühle, dass der andere sich einmal in all den Dingen, die wir normalerweise ja dann nicht mehr sagen, wo wir uns zurückziehen und dem anderen das nicht mehr mitteilen, dass man sich da lernt zu öffnen.
Wenn meine Partnerin jetzt zum Beispiel zu viel trinkt, kann ich ja den Wunsch äußern, Mensch, du, ich habe das Gefühl, du trinkst zu viel, das macht mir Angst. Das ist ja ein Thema, was greifbar ist, wo die Partnerin dann ja dran arbeiten kann. Wenn es aber jetzt darum geht, dass das irgendwelche Sachen sind, die ich schon lange mit mir rumtrage. Mir fällt da jetzt nichts ein, zum Beispiel, dass ich samstags morgens immer die Zeitung lese beim Frühstück. Das mache ich seit 40 Jahren als Beispiel. Das ist ja nicht einfach, sowas von heute auf morgen abzustellen. Also weder der Alkohol noch die Zeitung.
Das ist nicht einfach. Ich kann jetzt gucken, in den Gesprächen ändert sich da was, also ändert sich genügend was. Und wenn ich natürlich das Gefühl habe, dass sich nicht genügend bewegt, gibt es immer den Ausweg, dass man sagt, machen wir zusammen eine Paartherapie. Können wir das einem Experten mal vortragen, mal gucken, was der dazu sagt? Findet der möglicherweise eine Kompromisslösung? Kann der in irgendeiner Weise vermitteln? Das Problem ist nur, dass nur ein Teil, wenn Frauen das meistens vorschlagen, nur ein Teil der Männer dann mitmacht. Und das andere Problem ist, die Erfolgsquote einer Paartherapie ist, je nachdem, welche Experten man fragt, sagen die, das ist allerhöchstens 50%. Also wir sehen, dass insgesamt nur ein Viertel dieser Paare erfolgreich eine Paartherapie machen wird. Und dann ist die große Frage, was macht das andere Dreiviertel mit den Problemen, die sie offenbar schwer lösen können?
Wie lange muss ich zusammen sein, um eine Paartherapie einzugehen? Wenn ich jetzt eine Beziehung führe oder geführt habe, die ein halbes Jahr lang ist und ich sage, Mensch, du, lass mal über eine Paartherapie nachdenken. Das ist doch irgendwie viel zu kurz, oder?
Das kommt ja darauf an, zum einen, wie wichtig ist mir der andere? Und das Gefühl quasi, gibt es irgendwo einen Punkt, eine Sperre, die ich gar nicht mehr alleine bearbeiten kann, aber ich will mit dem anderen eigentlich doch zusammenbleiben. Ich habe das Gefühl, ich bin da mit einem ganz besonderen Menschen zusammen und der ist mir ausgesprochen wichtig. Und wenn das der Fall ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass man, auch wenn man noch kein Jahr zusammen ist, durchaus sich eine solche Hilfe in Anspruch nimmt.
Die Frage ist ja immer die große Liebe, wo ja ganz viele Menschen dran glauben. Was ist denn überhaupt die große Liebe? Also du hattest ja vorhin schon gesagt, ich soll mir ein Drehbuch schreiben, ich soll vielleicht auch so eine Positiv-Negativ-Liste schreiben, was will ich nicht. Gibt es die TraumpartnerInnen?
Na, es gibt zumindest einmal Partner, die relativ gut zu einem passen. Ob es Seelenpartner gibt, wo man das Gefühl hat, es gibt den Menschen auf der Welt, da kann man ein Fragezeichen hintermachen, aber es gibt schon Menschen, die relativ gut zu einem passen. Das sind zunächst einmal die Lebensvorstellungen, die man hat. Das sind die Lebensinteressen, die man hat. Und wenn dann auch noch zwei Wünsche erfüllt werden, wir alle haben zwei Wünsche in einer Partnerschaft. Das eine ist, dass wir nicht mehr einsam sind, dass also möglichst viel gelegentlich Nähe entsteht. Und wenn wir jemanden haben, der ein ähnliches Nähe-Autonomiebedürfnis hat und wo beide in der Lage sind, dass wirklich sehr viel Momente einer Begegnung stattfinden, da sind wir eher verliebt. Und das zweite ist, wir wünschen uns jemanden, der uns sehr bestätigt, weil Unsicherheit ist das zweite große Problem in unserem Leben. So. Und wenn zwei sich gegenseitig viel Anerkennung geben, dann fangen wir an zu schweben. Dann gehen wir richtig, also emotional vor Leichtigkeit in die Luft und dann sind wir verliebt. Also es gibt bestimmte Merkmale, warum wir uns ineinander verlieben. Und das ist vor allem, dass wir nicht mehr einsam sind und dass wir das Gefühl haben, vom anderen sehr viel Bestätigung zu bekommen. Und dann sind wir über einen langen Zeitraum hinweg. Plötzlich haben wir das Gefühl, dass wir nicht mehr so die Erdenschwere spüren, sondern wir gehen dann wirklich emotional in die Luft.
Glaubst du an Horoskope? Viele sagen ja, ich bin Schütze, du bist Waage. Oh, das könnte gefährlich sein. Oder glaubst du da an den normalen oder vernünftigen Menschenverstand?
Also ich komme aus einem sehr preußischen Elternhaus, wo man eine gewisse Bodenständigkeit hatte und Nüchternheit Und insofern glaube ich nicht an Horoskope. Es gibt andere Dinge, die eher stimmen. Ich glaube zum Beispiel daran, dass die Geschwistersituation oft wichtig ist. Man hat einmal in Studien festgestellt, dass sehr häufig ein Ältester und ein Jüngster passen gut zusammen. Aber wenn zwei Älteste da sind, die beide bestimmen wollen, dann wird es schwierig. Und es gibt beim Kennenlernen Testsituationen. Zum Beispiel würden die meisten Frauen keine Partnerschaft eingehen, wenn ein Mann nicht gut küssen kann, weil sie in dem Küssen seine Persönlichkeit, sein Temperament, seine Fähigkeit, sich auf den anderen einzustellen, sehr, sehr genau spüren. Es gibt andere Testsituationen, zum Beispiel Tanzen. Miteinander tanzen, da spürt man sehr genau, wer der andere ist. Kann der sich auf mich einstellen? Ist ein Mann in der Lage, Führung zu übernehmen? Wie fühle ich mich dabei? Nicht? Man hat sehr viel Körperkontakt. Also es gibt Testsituationen, wo ich rechtzeitig merke, sollte ich das fortsetzen, die Annäherung, oder sollte ich weglaufen?
Jetzt bin ich bereit, an mir zu arbeiten. Nehmen wir das Beispiel samstags morgens mit der Zeitung. Ich versuche, diese Zeitung wegzupacken, lese die Zeitung nach dem Frühstück oder im Laufe des Tages. Spürt meine Partnerin das, dass ich da was verändert habe? Wenn ich jetzt, was weiß ich, Samstag den Frühstückstisch decke, sie kommt an den Tisch, ist im Endeffekt schon genervt, weil sie weiß, ich sitze wieder mit der Zeitung da, stellt dann aber fest, der liest ja gar keine Zeitung.
Ja, natürlich merkt das die Partnerin. Wenn wir genauer gucken, dann haben wir alle in einer Partnerschaft bestimmte Ansagen des Partners, der Partnerin, wo wir eine lange Liste haben, eine Wunschliste, wo zum Beispiel die Frauen sagen, ich möchte, dass du mir besser zuhörst, ich möchte, dass du mir in der Küche hilfst, ich möchte, dass du mir gelegentlich den Rücken massierst, aber dass nicht gleich Erotik daraus entsteht, dass du dann im Bett über mich herfällst, sondern wirklich erstmal das Rücken massieren. Also wir haben normalerweise Partnerschaften mit langen, langen Wunschlisten. Und Partnerschaften funktionieren so wie bei einer Buchhaltung. Ich kann in einer Partnerschaft Pluspunkte und Minuspunkte machen. Und in dem Augenblick, wo ich dann auf Wünsche der Partnerin eingehe, bekomme ich im Grunde Pluspunkte und gerate so allmählich in einen Plusbereich.
Kann ich einen Wunschzettel schreiben, dass ich sage, Mensch, du, pass auf, schreib doch mal auf, was du dir von mir wünschst. Und ich schreibe auf, was ich mir von dir wünsche. Um dann überhaupt mal zu gucken, kann ich das umsetzen oder will ich das überhaupt umsetzen? Und sie hat auch die Möglichkeit zu sagen, oh nee, das kann ich nicht oder das will ich nicht umsetzen.
Also ich bin immer dafür, dass man solche Wunschzettel macht, gleichzeitig aber in einer Partnerschaft natürlich weiß, dass der andere mir nur einen Teil dieser Wünsche erfüllen wird. Und bei den Wünschen, die er mir erfüllt, wird er vielleicht eine Zeit lang das machen und das wieder vergessen. Und das ist gewissermaßen normal. Also ich muss, wenn ich Wünsche äußere, das immer wieder auffrischen nach einer gewissen Zeit, um zu gucken, dass ich genügend was zu kriege. Das ist normal. Und dann muss ich aber wissen, es gibt natürlich gewisse Eigenheiten und Eigenschaften, die hängen mit dem Charakter des anderen zusammen. Also die Frage ist, wie ist denn die Einstellung des anderen, wie er sich verhält, entstanden? Wenn das zum Beispiel in früher Kindheit entstanden ist und hatte eine große Bedeutung, dann wird eine Veränderung schwierig. Nehmen wir mal an, ein Mann, der immer zu spät kommt. Und das zu spät kommen war eine Möglichkeit, sich gegenüber den relativ dominanten Eltern durchzusetzen. Dadurch konnte man das Gefühl haben, ich bin wer, ich mache nicht alles, was die wollen. Wenn das der Fall ist, dann kann ich noch so oft etwas sagen und sagen, ändere dich da, und der andere wird das nicht machen. Oder wenn ein Mann von seiner Mutter im Haushalt sehr verwöhnt worden ist, ihm ist alles vorgesetzt worden, er musste nie was machen. Es ist relativ schwierig, hier eine Veränderung durchzusetzen. Und die Frage ist natürlich vor allem, was mache ich, wenn der andere in der Veränderung stur ist? Also wenn der andere nicht das macht, quasi, was ich im Grunde haben will, was mache ich im Grunde dann? Und ich bin der Meinung, man muss sich da nicht trennen. Das Hauptproblem in Partnerschaften ist, mir haben einmal 70% der Frauen gesagt, sie würden gerne ihren Mann ändern, grundlegend. Und 90% der Männer haben mir gesagt, sie lassen sich nicht ändern. Ja? Und da sind wir dann in den besten Machtkonflikten drin. Und selbst dann, wenn der andere sich überhaupt nicht ändert, gibt es immer noch eine Möglichkeit, der Partnerschaft, nämlich, dass ich die gesamte Dynamik dieser Partnerschaft ändere, indem ich mich selber verändere. Es gibt ja in Partnerschaften ein interessantes Phänomen. Am Anfang hat mir der Partner versprochen, ich hole dir die Sterne vom Himmel, ich mache alles für dich. Also der andere war sehr geneigt, solange er mich noch nicht hatte, mir vieles zu versprechen und das auch einzuhalten. Und in dem Augenblick, wo ich das Gefühl habe, ich habe den Partner, also ich bin auf Nummer sicher im Grunde, lassen die Bemühungen von mir nach. Und die Frage ist, ob ich das nicht als Hebel verwenden kann, dass ich sage, offenbar hat der andere zu viel an Verlässlichkeit mitbekommen. Er lässt in seinen Bemühungen nach. Was ist zum Beispiel, wenn ich etwas mehr im Leben mich auf meine eigenen Lebensaufgaben konzentriere, mehr auf Freundschaften, in dieser Partnerschaft bleibe, aber ein wenig im Grunde reservierter werde, dann stelle ich fest, es gibt plötzlich so ein Beziehungsvakuum, das spürt der andere. Der merkt, dass ich fröhlich nach Hause komme, gut gelaunt bin, und der Partner merkt, es liegt nicht an mir, und wird plötzlich viel mehr sich bemühen, weil etwas mehr im Grunde Distanz entsteht. Aus der Distanz entsteht reaktiv Sehnsucht und plötzlich fängt der Partner an, sich mehr zu bemühen. Und das ist eigentlich so das Konzept der letzten 10, 15 Jahre, dass wir eine Partnerschaftsdynamik allein ändern können durch unser eigenes Verhalten, indem wir uns selber im Leben ändern. Quasi erreichen wir auch eine Veränderung des Verhaltens des Partners.
Mal ganz kurz zu dem Wunschzettel zurück. Es gibt ja viele Patchwork-Familien. Ist es da auch okay, dass das Kind auch mal einen Wunschzettel schreibt? Was weiß ich, an die Mutter und an den neuen Partner der Mutter? Oder umgekehrt? Dass ich das Kind auch mit ins Boot nehme?
Ja und nein. Es ist ja eine unendlich schwierige Situation. Da passiert etwas in einer Patchwork-Familie, was sich über dem Kopf des Kindes vollzieht. Das Kind hat möglicherweise nicht gewollt, dass die Eltern sich trennen und dass jetzt irgendwann ein Neuer kommt und dass die beiden, die Mutter und der Neue, völlig verliebt sind und sich im Grunde zurückziehen und dass dieser Neue ständig da ist. Das ist nicht im Interesse des Kindes und das Kind hat hier auch nicht mitbestimmt und durfte dazu auch keine Kommentare abgeben. In vielen Fällen ist das Kind eher etwas skeptisch reserviert, aber es hat ja kein Mitspracherecht. Und dass ich in einer solchen Situation dem Kind auch vermittle, dass es einmal sagen kann, was es möchte, welche Wünsche es hat im Grunde, das finde ich richtig, das finde ich notwendig. Das mit einem Unterschied, das Kind darf sich nicht in die Partnerschaft und in die Gestaltung dieser Partnerschaft zu sehr einmischen. Nicht, es wird mitunter im Wunsche, das Wunsch des Kindes sein, dass dieser Neue nicht so viel da ist. Nicht, und da muss man im Grunde gucken, wie weit reicht quasi der Einfluss des Kindes.
Und jetzt zurück zu der Unabhängigkeit. Förderlich ist aber auch nicht, wenn ich jetzt von 7 Tagen die Woche, ich sag mal 5 Tage mit Freunden und Kollegen unterwegs bin, und dann diese 2 Tage, die noch überbleiben, und dann mit der Partnerin verbringe. Das ist ja wahrscheinlich auch falsch, oder? Zum Thema Unabhängigkeit, weil dann fühlt sie sich doch irgendwie auch verarscht und sagt, dann kannst du dich auch gleich mit deinen Jungs zusammentun.
Nein, wir brauchen in einer guten Partnerschaft eine hohe Intensität von Nähe, was im Grunde bedeutet, dass wir möglichst viel zusammen sind. Und ich bin selber eher sogar ein Fan des Zusammenziehens. Ich habe lange Zeit getrennt gelebt, also ich weiß, was das bedeutet. Living apart together, dass jeder seine eigene Wohnung hat, bin dann aber irgendwann relativ schnell mit meiner Frau zusammengezogen, habe dann auch geheiratet. Von daher bin ich der Meinung, wir sollten auf der einen Seite eine lebendige Partnerschaft führen mit viel Nähe, mit Gesprächen, mit gemeinsamen Unternehmungen. Aber wo wir dennoch, ich denke mal 2-mal in der Woche, etwas allein unternehmen und vor allem, dass wir etwas machen, wo ich meine eigenen Lebensaufgaben sehe. Eines der wichtigsten Dinge in einer Partnerschaft ist die eigene Zufriedenheit, die ich habe. Und zufrieden kann ich nur sein, wenn ich selbstbewusst bin und wenn ich die eigenen Lebensziele, die ich habe, die eigenen Lebensaufgaben bewältige. Und das große Problem im Leben der meisten Menschen ist die berühmte Prokrastination, die Aufschieberitis. Also ich wollte schon immer mal aufräumen, Sport machen, abnehmen, einen Tauchkurs mitmachen, ein Buch schreiben und so. Und das schieben wir endlos, endlos im Grunde hinaus. Ja? Und es ändert die Partnerschaftsdynamik unendlich, wenn ich plötzlich anfange, mehr mein eigenes zu machen. Dann habe ich eine Ausstrahlung von Zufriedenheit, von Entschlossenheit. Ich bin emotional mehr bei mir. Ich finde mehr wieder meinen eigenen Schwerpunkt. Ich höre auf, ständig am anderen rumzupuzzeln, weil ich mehr dabei bin, meine eigenen Lebenspläne zu haben. Und deshalb ist die Veränderung des eigenen Lebens, also das Erreichen der eigenen Lebensziele, wo man sagen kann, ich habe eine Partnerschaft mit mir, das ist zentral für die Änderung meiner eigenen Partnerschaft jetzt.
Wenn ich jetzt mich weiterentwickeln will, finde ich es schon nicht schlecht, was du sagtest, mit meiner Partnerin das zusammen zu machen, dass ich sage, hey, hast du auch Lust dazu? Wenn sie jetzt sagt, oh nee, ich weiß nicht, irgendwie nicht so. Klar, es ist wichtig, dass ich das dann trotzdem mache. Und dann halt auch, ja, ich denke, dann geht's mir, ja, klar, was du sagtest, dann geht's mir auch viel besser. Ja, aber ich finde es schon wichtig, auch Sachen zu finden, die auch beiden Spaß machen, dass wir sagen, wir wollen gemeinsam eine Weltreise machen oder wir wollen gemeinsam anfangen zu tanzen oder wir wollen gemeinsam uns gesünder ernähren oder wie auch immer. Also sowohl für mich alleine, dass ich da was finde, wo ich sage, das mache ich, weil es mir Spaß macht und halt auch gemeinsam in der Partnerschaft, oder?
Ich mache das mal konkret. Ich habe mit meiner Frau zusammen einen Garten und wir sind den gesamten Sommer über sind wir in diesem Garten und das ist unsere Leidenschaft, da machen wir relativ viel und wir haben bestimmte Rituale, dass wir jeden Morgen lange und ausgiebig zusammen frühstücken und dass wir möglichst zusammen Mittag essen und dass wir abends gemeinsam Zeitung lesen, im Bett liegen und dann noch sehr lange miteinander reden. Das gibt bestimmte Rituale von Gemeinsamkeit. Und das macht eigentlich zunächst mal den Kern unserer Partnerschaft aus. Aber meine Frau geht unendlich gerne Tango tanzen. Das ist nicht meins. Da geht sie also zweimal in der Woche alleine für sich Tango tanzen. Und ich habe vor allem das Bücherschreiben, was mehr oder minder etwas einsam ist. Da brauche ich im Grunde viel Zeit. Und deshalb stimmen wir da uns überein. Also immer, wenn meine Frau Tango tanzen geht, dann schreibe ich und denke, jetzt habe ich im Grunde mal Ruhe. Und insofern müssen sich quasi gemeinsame Unternehmungen und dass jeder seins hat, das muss sich irgendwo gut ergänzen.
Über was redet ihr abends im Bett? Wenn ihr ja doch viel am Tag gemeinsam macht, also Frühstücken, Mittagessen, vielleicht auch Kaffee trinken, Abendbrot essen. Über was redet ihr dann abends noch im Bett?
Na, wir reden morgens darüber, wie der Tag verläuft, also was jeder im Grunde vorhat, welche Projekte er hat, welche Sendung, welche Interviews, er hat, meine Frau ist Künstlerin, welche Ausstellungen es gibt, wo sie hingehen wird, wen sie trifft. Abends reden wir dann darüber, was passiert ist und dann lesen wir beide viel. Wir lesen sowohl Zeitung als auch Bücher. Manchmal ist es so, dass wir dem anderen was vorlesen, was ich unendlich gemütlich finde. Und dann ist es so, dass aus dem Zeitunglesen heraus wir immer irgendwelche Dinge haben, die uns beim Lesen auffallen, wo wir dann tiefe und lange Gespräche haben über Gott und die Welt, über das Klima, über die Veränderung der Welt und wo wir dann Zeit haben, dass wir ungefähr eine Stunde miteinander reden.
Was spielt Fernsehen oder überhaupt Medien für euch für eine Rolle?
Ganz wenig. Das Witzige ist, dass ich ständig im Radio bin und im Fernsehen, aber wir haben keinen Fernseher. Okay. Wir gucken gelegentlich im Computer mal ein alter Brauch. Wir gucken etwas Tatort und ansonsten gucken wir nur in der Mediathek einmal ausgewählte Filme, wenn wir mitbekommen haben, die sind gut. Und ansonsten spielt Fernsehen in unserem Leben eigentlich so gut wie überhaupt keine Rolle. Was ich habe, ist, ich habe einen Kinokreis, wo meine Partnerin und ich überlegen, welcher Kinofilm ist gut und dann gehen wir einmal im Monat in einen ausgewählten Film und mit dem gesamten Freundeskreis. Also wir haben so bestimmte Rituale, aber den Fernseher, den haben wir eigentlich abgeschafft.
Der Fernseher macht ja auch viel kaputt. Viele haben ja auch einen Fernseher im Schlafzimmer. Dann habe ich natürlich gar keine Zeit mehr zum Reden, wenn ich dann den Fernseher anmache und dann Netflix oder Amazon oder wen auch immer gucke.
Ja, ja, eben. Und wir wollen viel Zeit füreinander haben, nicht? Und ich finde das so unendlich schön, wenn wir wechselseitig, wir haben Bücher, wo wir uns wechselseitig zum Beispiel Dinge vorlesen. Jeder liest mal ein Kapitel und dann ist im Grunde der andere dran. Und das sind so sehr intensive und sehr, muss man sagen, auch gemütliche Rituale und dafür brauchen wir Zeit.
Klingt gut, Wolfgang. Klingt gut. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch, was du geschrieben hast, So gelingt Liebe, auch wenn der Partner nicht perfekt ist. Da gibt es unter anderem auch das große Einmaleins der Liebe. Lass uns darüber sprechen, das große Einmaleins der Liebe. Und dann stelle ich auch gleich die nächste Frage. Liebe ist ja das Schönste, was es gibt, oder mit das Schönste, was es gibt. Und warum ist das Schönste, was es gibt, das Schwierigste?
Liebe ist zunächst einmal schwierig, weil ich sehr unterschiedliche Eigenschaften haben müsste, damit das wirklich gut ist. Ich müsste zum einen mich selber kennen, müsste wissen, welche Wünsche ich habe, müsste darüber reden können, müsste wissen, was mich bewegt. Und dann müsste ich aber gleichzeitig auch sehr viel Sozialkompetenz haben. Also ich müsste spüren, wer der andere ist. Und diese beiden Eigenschaften zugleich hat niemand richtig gut. Entweder sind wir Menschen, die sehr viel Sozialkompetenz haben, also sehr spüren, wer der andere ist, dann vernachlässige ich die eigenen Vorstellungen, oder jemand ist sehr bei sich, also das geht mehr in Richtung Narzissmus, dann fehlt im Grunde die Zuwendung zum anderen. Aber wir alle sind, was die Entwicklung des Charakters anbetrifft, einseitig und bringen dann natürlich auch bestimmte Negativerfahrungen mit in einer Partnerschaft, die auch die Partnerschaft belasten, wo wir gar nicht so frei sind, Dinge ändern zu können, auf den anderen einzugehen. Also insofern ist schon die Tatsache, was ich mitbringe aus meiner eigenen Kindheit, macht im Grunde Partnerschaft schwierig.
Es ist wichtig in einer Partnerschaft, ja, was wir schon gesagt haben, jeder sollte sein Leben leben, gemeinsame Interessen finden, die Interessen teilen, indem man abends miteinander spricht oder tagsüber miteinander spricht und den Partner, die Partnerin auch teilhat an seinem Leben. Und so wie du es erzählt hast, wie sieht dein Tag aus, wie sieht mein Tag aus, was ist das Besondere, dass man sich da morgens schon beim Frühstück austauscht?
Ja, das stimmt. Und wir sollten möglichst in einem Entwicklungsprozess sein, wo der Partner, die Partnerin, immer wieder sagt, du, so kenne ich dich gar nicht. Wir wünschen uns ja in der Liebe vor allem Lebendigkeit. Wir wünschen uns eine lebendige Leidenschaft. Und das kann nur funktionieren, wenn ich selber in einem Entwicklungsprozess bin, wo ich mir gelegentlich überlege, was sind die großen Lebensziele? Was ist der Sinn meines Lebens? Was habe ich schon in meiner Jugend immer gewollt? Was ich unbedingt erreichen will? Und dass ich dieses langsam aber sicher, wie ein Brauereipferd, umsetze. Wenn mein Leben immer statisch verläuft, dann ist eine lebendige Partnerschaft schwierig. Dann müsste ich die Lebendigkeit durch äußere Dinge reintragen, also indem ich ständig zum Beispiel verreise. Ja, da muss ich quasi irgendwie gucken, dass immer wieder etwas Neues hineinkommt. Aber insgesamt ist es schwierig, eine lebendige Liebe herbeizuführen, ohne dass beide immer wieder an großen Lebensaufgaben versuchen, sich zu entwickeln.
Wenn ich jetzt das Einmaleins der Liebe in deinem Buch befolge, bin ich dann auf dem richtigen Weg, alles richtig zu machen in der Beziehung?
Insgesamt würde ich sagen, ja. Wir haben ja heute relativ gute Vorstellungen, wie eine Partnerschaft gelingt. Es gibt seit ungefähr 25 Jahren eine wissenschaftliche Erforschung von Partnerschaften, John Gottman in Amerika. Und dazu gehört zum Beispiel der Respekt und der Umgangston in einer Partnerschaft, wie ich miteinander umgehe. Also, dass ich Dinge sage, aber gleichzeitig gucke, wie kommt das beim anderen an, dass ich dem anderen Anerkennung gebe. John Gottman hat mal gesagt, 5:1, also ich muss 5-mal loben, dann darf ich 1-mal kritisieren, sonst übersäuert eine Partnerschaft. Wir machen meistens den Fehler, wenn die Partnerschaft eine Weile besteht, dass wir mit Anerkennung viel zu zurückhaltend sind. Wir sind verschwenderisch mit Anerkennung in der Verliebtheitsphase. Da lieben wir quasi alles und das sind immer so Zettelchen, ich liebe dich, die Nacht mit dir war großartig. Ja. Und sobald wir den anderen richtig haben, hört das relativ auf. Und es gibt gewisse Grundempfehlungen für eine Partnerschaft. Und wenn ich die einhalte, also wenn ich vor allem gucke, dass ich dem anderen regelrecht mal verschwenderisch Anerkennung gebe zum Beispiel und mich nach bestimmten Dingen richte, dann kann ich sagen, dann habe ich zumindest mal die halbe Miete, dass ich eine Partnerschaft habe, wo sich der andere wohlfühlt, eine Partnerschaft, die lebendig ist und ganz gut funktioniert, ja.
Warum kritisieren wir den Partner, die Partnerin zu sehr, so oft?
Na, zum einen leben wir in einem Land, wo man immer eher das Negative sieht, wo man eher kritisiert und wir loben, vor allem dann, wenn etwas außerordentlich Gutes, und das ist relativ selten. Das liegt in der Tendenz. Es gibt andere Länder, zum Beispiel Südamerika, wo man viel mehr lobt, wo man das Positive sieht, wo man verschwenderischer ist, auch mit Komplimenten. Aber wir sind insgesamt, was das Loben anbetrifft, sind wir relativ karg. Und dann ist es natürlich verständlich, wenn mir irgendwas beim anderen nicht gefällt, dass ich instinktiv zunächst einmal den anderen kritisiere. Und wir können aber die Erfahrung machen, wenn ich diese Kritik, die ich habe, einpacke, dass ich zunächst mal den anderen lobe und sage, weißt du, die und die Dinge sind toll und das ging gut und ich bin insgesamt froh, mit dir zusammen zu sein. Also wenn ich das so richtig diplomatisch einpacke, wie in einen so einen Doppelwopper, dass ich dem anderen sage, was ist toll und dann packe ich so ein bisschen Kritik mit rein und dann am Ende sage ich, du, ich bin froh und überhaupt, ja. Dann werde ich erleben, dass der Partner viel mehr geneigt ist, dem nachzukommen und das zu machen, als wenn ich das nur mit der reinen Kritik mache.
Aber es ist eigentlich schlimm, dass wir viel zu häufig das Negative sehen in anderen Personen oder auch in Dingen und so weiter, anstatt das Positive zu sehen. Weil wenn ich jetzt gucke, was ist an meinem heutigen Tag positiv und was ist negativ, ich finde wahrscheinlich viel mehr negative Dinge als positive Dinge.
Das stimmt. Die eigentliche Schwierigkeit ist, wir müssten selber zunächst einmal lernen, anders mit uns selbst umzugehen. Also, dass wir uns selber mehr Anerkennung geben, dass wir selber erst einmal die positiven Eigenschaften, die wir haben, sehen. Ich habe das ja in einem Buch über Selbstachtung, beschreibe ich das relativ ausführlich, wie wir eine andere Wertschätzung gegenüber der eigenen Person bekommen. Und das wäre häufig die Voraussetzung, dass ich einen anderen Maßstab im Leben bekomme, um auch beim anderen eher offen zu sein, den auch mehr zu loben.
Findest du es gut? Es gibt ja diese Übung, ich schreibe mir abends 3 Minuten lang positive Dinge auf, dann gehe ich schlafen und morgens schaue ich mir als erstes diese positiven Dinge vom vorherigen Tag an, so dass ich im Endeffekt positiv in den Tag starte. Siehst du sowas als sinnvoll an?
Ich finde es großartig. Ich mache das seit über 20 Jahren, dass ich jeden Abend aufschreibe, was habe ich toll gemacht an dem Tag. Und es gibt ja meistens Dinge, die liefen wirklich nicht gut. Und es gibt auch Dinge, die hätte ich besser machen können. Aber mir fallen dann immer wieder Dinge ein, die habe ich gut gemacht, sodass ich die auch mal sehe. Und morgens, wenn ich aufwache, überlege ich mir immer, wofür kann ich dankbar sein? Weil ich ärgere mich auch immer relativ schnell über Dinge, die nicht gut laufen. Und bin also viel besser gelaunt, wenn ich dann auch die Dinge sehe, wofür ich eigentlich dankbar sein könnte. Und so, und mit dieser Stimmung, abends, wenn ich mir das überlege, was habe ich gut gemacht, da schlafe ich gut. Und beim Thema Dankbarkeit bin ich dann morgens beim Frühstück gut gelaunt und dann geht das Leben eigentlich ganz gut.
Schreibst du dir das irgendwie auf in einem Heft oder auf einem Zettel oder archivierst du das? Wie machst du das?
Ich schreibe mir das nicht auf, aber ich habe ein gutes Gedächtnis. Und ich merke sehr gut im Laufe der Zeit, was ich gut gemacht habe, das kann ich registrieren. Und ich habe eine innere Schatzkiste für Anerkennung. Also sobald ich von außen mal von jemandem richtig Anerkennung bekommen habe, das merke ich mir. Da habe ich eine richtige Kiste, wo ich in den letzten 30, 40 Jahren all die Anerkennung, die ich mal außerordentlich gut bekommen habe, dass ich die abspeichere und da sitze ich richtig auf einem Schatz von Anerkennung.
Es ist ja auch eine schöne Geschichte, wenn ich abends mit meinem Partner, mit meiner Partnerin im Bett liege und dann nochmal den Tag Revue passieren lasse und dann nochmal die schönen Dinge rausfiltere. Was war eigentlich toll oder was hat mich glücklich gemacht an diesem Tag? Das macht sie dann auch oder er dann auch. Dann schlafen wir doch auch ganz anders ein, oder?
Das mache ich eben auch, was die Partnerschaft anbetrifft, dass ich auch überlege, was ist toll an der Partnerschaft, weil wir brauchen in einer Partnerschaft manchmal auch eine gewisse Toleranz. Wir brauchen die Fähigkeit zu verzeihen. Man muss sich darüber im Klaren sein, man selber ist nicht immer großartig und insofern dürfen wir in Partnerschaften auch keine Erbsenzähler sein, sondern müssen manchmal auch ein bisschen großzügig sein, dass der Partner nicht immer perfekt ist.
Wolfgang, jetzt verrat uns doch zum Schluss nochmal, wie hast du deine Traumfrau kennengelernt?
Ich habe meine Frau so kennengelernt wie viele andere in dem Alter, weil ich gemerkt habe, es gab im Kollegenkreis, im Freundeskreis niemanden, den ich noch nicht kannte. Und dann habe ich mir eine lange Liste gemacht von Wunscheigenschaften und habe mich ins Internet begeben. Und habe sehr viele Frauen kennengelernt. Ich bin der Meinung, wenn wir viele Wünsche haben, dann dauert die Suche oft lange. Und habe 1 Jahr und 3 Monate gesucht im Internet und habe dann meine Frau kennengelernt, wo ich sofort gemerkt habe, beim ersten Treffen, das könnte sie sein. Und das Interessante war, dass meine Frau auch sich eine Wunschliste gemacht hat und hat sich dann angemeldet. Und eine der ersten, die ihr geschrieben hat, sie hat nur mich kennengelernt und hat dann sofort gewusst, das ist der Richtige. Und ich habe im Laufe des Jahres sehr viele Frauen kennengelernt. Aber meine Frau war die erste, wo ich sehr schnell begriffen habe, das müsste eigentlich klappen. Und dann haben wir uns 2 Monate getroffen und da haben wir beide gesagt, das ist jetzt eine Partnerschaft. Und das hat eben bis heute gehalten.
Ja, sehr cool. Ich finde auch die Geschichte mit dem Film total cool, wo du gefragt hast nach dem Lieblingsfilm oder dem romantischsten Film oder so. Und sie hat dann gesagt, der weiße Hai. Irgendwie so war das doch, oder?
Ja, das war toll. Wir beide haben gemerkt, dass wir sehr viele Interessen hatten, also Bücher lesen und dass wir ein Rieseninteresse hatten für Psychologie und ich auch für Kunst, weil meine Frau ist Künstlerin. Und dann gab es eine Situation, da habe ich sie gefragt, was ist dein Lieblingsliebesfilm? Und dann sagte sie, der weiße Hai. Sie fühlte sich so leicht ausgefragt, weil Psychotherapeuten fragen ja alles und sind relativ neugierig, der weiße Hai. Und ich fand diese Antwort so unendlich schräg, dass ich gewusst habe, diese Frau wird ich heiraten. Und das habe ich dann 7 Jahre später gemacht.
So gelingt Liebe, auch wenn der Partner nicht perfekt ist. Das Buch gibt's überall zu kaufen. Ich verlinke das natürlich auch in den Podcast-Shownotes, sodass du dir dieses Buch zulegen kannst und ja noch mehr über dieses Thema erfahren kannst, erlesen kannst. Und ich bin neugierig, Wolfgang. Du hast mir gesagt, du hast gestern, am 1. April, dein aktuelles Werk abgegeben. Mach uns doch schon mal neugierig auf dein neues Werk. Und ich hoffe natürlich, dass du das dann hier auch im Podcast präsentierst.
Ich vermute mal, das Buch wird es in 4 Wochen in der Buchhandlung geben. Da können wir gerne reden miteinander. Das Buch heißt Glück ist das beste Medikament, ja. Wie uns die Seele heilt. Es geht darum, quasi 70% unserer Gesundheit hängen von Lebensgewohnheiten und hängt von unserer Psyche ab, wie es uns geht. Und es gibt sehr viele Hinweise, was wir machen können, also gute Freundschaften, eine gute Liebesbeziehung, eine gute Selbstachtung. Aber auch wenn wir miteinander singen zum Beispiel, geraten wir in eine Stimmung, wo wir länger leben. Wenn wir Bücher lesen, leben wir länger. Wenn wir in der Natur sind, leben wir länger. Wenn wir einen Lebenssinn finden, leben wir länger. Wenn wir künstlerisch tätig sind, bei allem, was wir kreativ machen, leben wir länger. Also ich bringe unendlich viele Hinweise, wie jeder, was jeder machen kann, um gesund zu sein und länger zu leben.
Dann freue ich mich jetzt schon auf das neue Buch. Wünsche dir genauso viel Erfolg wie mit den anderen Büchern. Dann wie viel das Buch wird das?
Das 18.
Cool. 22 hast du dir vorgenommen?
Ja, ja.
Ja, ich bin gespannt auf das Thema. Finde ich total cool. Habe ich mich auch mit beschäftigt, was glücklich macht. Ich denke, da gibt es ganz viele Menschen da draußen, die sich darauf freuen werden auf diesen Podcast. Ich sage ganz lieben Dank, Wolfgang. Schicke ganz liebe Grüße nach Berlin. Und freue mich auf unseren nächsten Podcast.
Ich danke dir sehr. Danke. Danke, tschüss.
Dir natürlich ganz vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich sage danke, Wolfgang.
Ich danke dir. Du hast eine sehr lebendige Art, Gespräche zu führen. Ja,
vielen Dank.
Ich kriege das ja mit welcher Leidenschaft und Lebendigkeit du da im Internet unterwegs bist. Ja. Und ich denke mal, dass die Zahl der Follower steigen wird bei dir. Ich danke dir sehr. Danke, ja. Tschüss.
Das war der Semikolon Project Podcast für heute, dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semikolonproject.de. Schau vorbei und unterstütz uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.